Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Hallo, liebe Limo-Fans. Das Competence Center Process Management Real Estate hat im August auf eine Umfrage hingewiesen, die das Institut initiiert hat und die inzwischen erste Ergebnisse gebracht hat. Es geht um das Thema frugale Immobilien, also solche, die eher auf Einfachheit und Kosteneffizienz setzen als auf Komfort. Und das Ergebnis ist durchaus überraschend. Es gibt eine Bereitschaft zur Wohnflächenreduktion, aber auch bei Büroimmobilien ist man verstärkt bereit, auf Gemeinschaftsflächen zu setzen. Es gibt dabei einen deutlichen Unterschied zwischen den bis 27-Jährigen und den älteren Befragten und es gibt, das ist die eigentliche Überraschung, eine wachsende Bereitschaft in diesen Zeiten, in denen so viel von KI und Digitalisierung die Rede ist, auf überbordende Technikimmobilien zu verzichten. Ich trinke meine Limo heute mit Frau Professor Marion Peyinghaus, Geschäftsführerin des oben erwähnten Kompetenzcenters. Und sie sagt zu diesem Thema:
Ich denke, man muss unterscheiden, wo nützt uns die Technik und wo handeln wir uns unnötige Komplexität ein. Wenn die Technik uns hilft, Energie einzusparen, ist das ungemein wertvoll. Wenn sie jetzt nur dem Komfort dient, ist sie aus meiner Sicht fraglich.
Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Frau Professor Peyinghaus, viele Grüße nach Hamburg. Ich freue mich auf die Folge heute ganz besonders, als Sie die Ankündigung verbreiteten, dass Ihr Institut sich mit dem Thema frugale Immobilien beschäftigt. Da war ich ziemlich geflasht. Von frugalen Immobilien hatte ich bis dato noch gar nichts gehört. Wie kommt man denn als Institut dazu, sich mit so einem Thema zu beschäftigen?
Wir haben den Begriff Frugalität selber auch erst kennengelernt, als wir uns damit auseinandergesetzt haben. Und als wir die Idee hatten zu dieser Studie, hatten wir eigentlich eher den Arbeitstitel mit weniger mehr. Ja. Und wir haben gesehen, in den letzten Jahrzehnten, wir hatten ein konsequentes Wachstum und wir geraten jetzt an die Grenzen unserer Ressourcen und wir müssen weniger. Und im Moment zeigen es auch so die Vorboten der Wirtschaft, dass wir es nicht nur wollen, sondern wir müssen auch tatsächlich uns reduzieren. Und daher haben wir gesagt, wir müssen jetzt mal untersuchen in dieser Marktanalyse, wo kann die Immobilienwirtschaft denn ansetzen? Und da haben wir eben auch zwei Perspektiven. Wir sagen einerseits, wo kann man sich in Gebäuden reduzieren? Also was ist die Vereinfachung von Immobilien? Und auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, in den letzten, sag ich mal, im glorreichen Jahrzehnt der Immobilienwirtschaft, wo man viel Geld verdient hat, haben sich aber auch viele Komplexitäten eingeschlichen.
Wo jetzt Komplexitäten in Unternehmen oder?
In den Unternehmen, in den Immobilienunternehmen, also wo man gesagt hat, Mensch, wir müssen vielleicht die ein oder andere Hausaufgabe nicht machen, wir müssen jetzt den Prozess nicht glätten oder das System nicht einführen. Wir verdienen ja auch so ganz gut Geld. Und da haben sich eben in dem letzten Jahrzehnt, wo man ja doch auch mit Immobilien sehr gut Geld verdient hat, haben sich viele Ineffizienzen eingeschlichen. Und daher gilt es eben nicht nur Immobilien zu vereinfachen, sondern auch zu sagen, wo können wir diese Komplexität wieder aus den Immobilienunternehmen nehmen?
Vielleicht kommen wir auf die Unternehmen später nochmal. Lassen Sie uns erstmal bei den Immobilien bleiben und zunächst mal bei der Begriffsdefinition. Was sind eigentlich frugale Immobilien? Ich habe natürlich in Vorbereitung auf das Gespräch mich mal mit dem Begriff kurz auseinandergesetzt und habe da gelesen, dass die bewusst auf Einfachheit und grundlegende Funktionalitäten setzen, ohne dabei Kernforderungen an Qualität zu vernachlässigen. Und dann frage ich mich ja, was sind dann die Dinge, an denen eine frugale Immobilie sparen kann?
Ja, vielleicht noch mal einmal die Kurzform der Definition voranzusticken, ist doing better with less. Und das bringt es aus meiner Sicht ganz gut aus dem Punkt. Wir wollen auf der einen Seite weniger, aber auf der anderen Seite möchten wir auch mehr Werte bieten. Also was ist denn die Maximierung? Und wenn wir jetzt frugale Gebäude betrachten, dann kann man eben sagen, es geht um eine Reduktion von Flächen, Kosten, Energieverbrauch, aber auch Materialien. Und das zieht dann auch eine Reduktion des Aufwands einher. Und auf der anderen Seite geht es aber auch um eine Maximierung, also ein Mehr an Flexibilität und Skalierbarkeit, ein Mehr an Recyclingmöglichkeiten, aber auch, dass man Konzepte schafft, wie man Flächen miteinander teilen kann, also die Sharing-Möglichkeiten. Mhm. Und was das Frugale beinhaltet, ist, dass der Kunde viel stärker einbezogen wird und auch die Kunden, wie sie miteinander interagieren können. Und daher auch die Frage, wie können wir vielleicht die Wertschöpfungskette verlängern? Also wenn wir in einem Baumarkt sind, gibt es da beispielsweise die Möglichkeit, dass man sagt, man kann nicht nur die Baumaterialien kaufen, sondern es gibt auch eine Werkstattfläche, wo man direkt diese Baumaterialien verarbeiten kann.
Okay.
Und in dem Sinne einer Verlängerung der Werkbank und somit einen höheren Kundennutzen schaffen. Das ist die Idee von frugalen Gebäuden.
Kunde wäre in dem Fall der Nutzer der Immobilie?
Ja, der Nutzer, okay. Der Mieter der Immobilie.
Und wie könnte diese Werkbank denn aussehen, jetzt immobilienbezogen? Ich habe da im Moment noch wenig Fantasie.
Wenn wir zum Beispiel an solche Immobilien denken und sagen, ein Mieter oder Nutzer einer Immobilie möchte ja nicht nur darin wohnen, sondern möchte auch eine Teilhabe an der Gesellschaft haben oder die Räumlichkeiten für ein Familienfest nutzen. Mhm. Also wenn ein Mieter eine Wohnung oder ein Gebäude nutzt, dann möchte er es nicht nur für seinen eigenen Nutzen, sondern es geht ja auch um Teilhabe an der Gesellschaft, eine Interaktion mit der Nachbarschaft. Mhm. Und dann gibt es vielleicht eine Räumlichkeit, die ich oder die alle Mieter als Familienfestraum, also für gemeinschaftliches Essen nutzen können. Mhm. Oder eben eine gemeinsame Werkstatt. Ich habe mal eine schöne Zahl gehört, dass jede Bohrmaschine bis zum Ende ihres Lebens nur 8 Minuten im Einsatz ist. Was? Also wenn man jetzt in einem Mehrfamilienhaus wohnt, dann hätten wir diese Zahl auf jeden Fall schon mal maximiert. Mhm. Und das sind so Möglichkeiten, wie ich hier einen Mehrwert schaffe, nämlich das Thema Interaktion oder Verringerung von Einsamkeit. Und gleichzeitig habe ich eben Flächen reduziert, weil ich sie nicht mehr einzeln, sondern gemeinsam nutze.
Also mir ist das Thema der Einfachheit begegnet, wenn es darum ging, auf Technik im Haus zu verzichten. Das war auf einer Podiumsdiskussion vor noch nicht allzu langer Zeit. Da wurde immer gesagt, wir haben immer mehr Maschinen, immer mehr Technik im Keller, um bestimmte klimatische Voraussetzungen zu schaffen. Aber da kann man eben auch sehr stark einsparen. War das auch Teil dieser Umfrage?
Also wir haben auch gefragt, wie sich Werte von Immobilien verändern, beispielsweise Low-Tech-Immobilien. Und auch hier geht man von einer positiven Wertveränderung aus, also dass man durchwegs auch die kritischen Dinge an einem hohen Digitalisierungsstand sieht, beispielsweise nicht nur die Kosten, sondern auch die Lebenszykluskosten, also der Aufwand, dass das nach sich zieht. Und daher geht man davon aus, dass diese Low-Tech-Immobilien attraktiv sind und im Wert steigen. Und was ich ganz interessant fand, wir haben ja auch die chinesische Immobilienwirtschaft gefragt. Und da ist das Interesse an diesen Low-Tech-Immobilien sogar noch deutlich höher.
Spannend, ja.
Und das überrascht, weil ja die Chinesen einen deutlich höheren Technologisierungsstandard heute schon haben. Also das Thema IT, das Managen von Daten, die zusammenwirken, also die Integration von IT-Systemen, ist in China schon weiter vorangeschritten. Und trotzdem sagt man, die Attraktivität von Low-Tech-Immobilien ist dort höher als hier in Deutschland. Und da denke ich, das sind natürlich auch Erfahrungen, die dort mit reinspielen.
Sehr spannend. Kommen wir auch gleich nochmal drauf auf die Chinesen in diesem Zusammenhang. Mich würde am Anfang nochmal interessieren, wie lautete die Frage oder ist es sehr komplex? Und die Frage, wer wurde überhaupt befragt?
Ja, wir haben erstmal die ganze deutschsprachige Immobilienwirtschaft gefragt, also den Dachraum Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und es haben sich über 350 Immobilienexpertinnen und Experten beteiligt, die kommen aus dem Investment- oder Fondsmanagement, aus dem Asset- oder Property-Management. Wir haben auch Facility-Manager und Bewerter dabei. Also es sind Personen in Unternehmen, die wir befragt haben. Also wir haben jetzt nicht Privatpersonen gefragt. Und zudem haben wir aber auch die Generation Z an Bord. Und für uns ist es wichtig, dass wir immer wieder die Mieterinnen und Mitarbeitenden von morgen in unsere Studie aufnehmen. Mhm. Hier wollten wir eben wissen, wie wir durch eine Vereinfachung von Immobilien und eben auch durch eine Reduktion von Komplexität im Immobilienunternehmen Mehrwerte schaffen können.
Sie haben es ja eben schon angesprochen. Haben die Generationen unterschiedlich geantwortet? Ich kann mir nämlich vorstellen, dass tatsächlich die Generation Z sich mit dieser Idee doch sehr viel mehr arrangieren kann als die Älteren, zu denen ich ja auch gehöre. Kann man einen Unterschied der Generationen hier feststellen bei den Antworten?
Auf jeden Fall. Und wir konnten in den letzten Jahren, wir machen das ja schon seit über 15 Jahren, diese Studie, und in den letzten Jahren lässt sich vermehrt feststellen, dass die Generation Z sehr stark nach Strukturstabilität und Sicherheit strebt. Und das zeigt sich eben auch hier in dieser Studie, weil Besitz, der Zugriff auf Fläche ist eben eine Möglichkeit, auch Sicherheit auszustrahlen. Und daher wünscht sich die Generation Z doch mehr Wohnraum und auch mehr Bürofläche, als es die Vertreterinnen der Wirtschaft tun. Dieses Gefühl nach Sicherheit. Das hat aber eben eine weitere Komponente. Man scheut sich ein bisschen vor Verantwortungsübernahme. Das zeigte sich auch in vergangenen Studien, dass man zum Beispiel sagt, man möchte nicht unbedingt in die Umsatzverantwortung gehen. Man ist auch so ein bisschen konfliktscheu. Und in dieser Studie schlagen insbesondere dann die Werte hoch aus, wenn es darum geht, Verantwortung zu reduzieren. Wenn ich weniger Besitz habe, heißt das natürlich auch, dass ich weniger für Dinge einstehen muss oder weniger verantwortlich bin. Und das führt, sage ich mal, zur Begeisterung. Und dann haben wir vielleicht noch einen dritten Effekt, und auch das stellen wir seit mehreren Jahren fest, dass die Generation Z sehr an Gerechtigkeit interessiert ist. Also das Thema, was tun wir für die Gesellschaft? Wie können wir eine gerechte Gesellschaft generieren? Das ist ein starkes Thema für die Studierenden. Und wir hatten eine Frage, wie viel ist man denn bereit für die Gesellschaft zu opfern in Form einer Renditereduktion? Also im Vergleich zu einer herkömmlichen Anlagemöglichkeit, wenn es jetzt darum geht, frugale Finanzprodukte zu kaufen, wäre man auch mit einer geringeren Rendite zufrieden. Und da ist die Generation Z diejenige, die hier am spendabelsten ist. Und sie sagen, sie wären mit einer Renditereduktion von 1,7% einverstanden. Und das ist schon enorm, weil die Wirtschaft, die liegt hier bei 1,2%, aber immerhin eine Steigerung im Vergleich. Wir haben diese Frage schon mal gestellt vor 2 Jahren. Zu den S-Kriterien, ja, da lag sie bei 1,1%.
Aber ich habe ich es richtig verstanden? Also die Generation Z ist aber nicht bereit, auf hier Raum, also auf mehr Räumlichkeiten zu verzichten und eine, sagen wir mal, eine einfachere Wohnung zu haben. Stimmt das so?
Ja, die Erwartungshaltung ist also man ist bereit zu verzichten, aber der Verzicht ist jetzt nicht so stark, wie wir das in der Immobilienwirtschaft festgestellt haben. Und das sind ja auch interessante Ansätze für die Wohnungsnot, dass man sagen kann, wir haben natürlich eine Wohnungsnot, aber wir haben vor allen Dingen ein Wohnflächenverteilungsproblem, weil die Menschen sind bereit, Wohnfläche aufzugeben, aber wir brauchen natürlich auch die Angebote dafür. Und im Moment ist die Sorge groß, wenn ich aus einer Wohnung ausziehe. Die Kinder sind vielleicht aus dem Haus, ich brauche die Flächen nicht mehr. Ich bin vielleicht auch betagt, da möchte mich gar nicht mehr so sehr um die gesamte Fläche kümmern. Aber wenn ich die Wohnung wechsle, dann würde ich ja heute sogar noch mehr dafür bezahlen, als wie ich jetzt aktuell durch meinen alten Mietvertrag es tue. Und diese, sag ich mal, attraktiven Angebote, diese Wechselbereitschaft, die müssen wir erhöhen. Und wir können das auch in anderen Branchen sehen. In der Automobilwirtschaft gab es dazu die Abwrackprämie. Auch solche Konzepte lassen sich dann auf die Immobilienwirtschaft vielleicht übertragen.
Also wir haben jetzt sehr viel gesprochen über das Thema Wohnfläche auch. Einfachheit bedeutet ja viele andere Dinge. Vielleicht jetzt nochmal, ohne auf die Komplexität von Immobilienunternehmen einzugehen, aber wo ist das Thema Einfachheit noch ein großes? Was kam da in Ihrer Umfrage raus? Wo könnten sich Nutzer oder die Immobilienwirtschaft eine Vereinfachung bei Immobilien vorstellen?
Ja, ganz weit oben steht das Thema Energie. Also wie kann ich den Energieverbrauch reduzieren, auch aufgrund der gestiegenen Energiekosten?
Also das verstehe ich nicht ganz, den Zusammenhang jetzt zur Einfachheit und Energiereduktion.
Also wir haben ja gefragt, wo können wir reduzieren? Und wenn Sie allein eine Fläche reduzieren, ist das ein geringerer Raum, den Sie dann beheizen müssen.
Okay.
Und der Vorteil ist dadurch, dass Sie natürlich einen geringeren Energieverbrauch haben. Oder eben dadurch, dass Sie sagen können, wie ist die Materialisierung? Also wie können Sie auch durch Materialisierung oder durch Energiekoeffizienten sicherstellen, dass der Energieverbrauch reduziert wird? Mhm. Und das steht sehr hoch, das ist ein sehr hohes Anliegen hier der Teilnehmenden gewesen. Weitere Punkte ist zum Beispiel das Thema Materialreduzierung und eben das Thema Aufwandsminimierung. Und je komplexer eine Immobilie gebaut ist, ob das in der Art und Weise der Kubatur ist, wenn ich zum Beispiel Versprünge habe oder geometrisch aufwendige Flächen, ist das natürlich dann auch in der Reinigung schwieriger. Oder ich habe die Möglichkeit, wenn ich jetzt Rollläden habe, die elektrisch betrieben werden, dann kann es sein, dass diese Elektronik auch kaputt geht. Wenn ich eben eine manuelle Betätigung der Rollläden habe, dann ist es möglich, eben die auch selbstständig zu reparieren oder sie sind langlebiger. Und das sind einzelne Punkte. Mhm, okay. Oder die Frage, brauche ich überall einen Warmwasseranschluss oder kann ich in manchen Teilen, reicht nicht ein Kaltwasseranschluss? Und das würde dann wieder zu dem genannten Energiereduktionseffekt führen und zu einer Verringerung der Komplexität.
Das ist ja schon sehr interessant. Und Sie haben es ja eben im Zusammenhang mit China auch angesprochen, dass die chinesischen Menschen, die befragt worden sind, eher auch das Thema Technikreduktion sehr gehypt haben. Ansatzweise kommt das hier ja auch raus und das ist wirklich spannend, dass ja wohl sich viele Menschen überlegen könnten, in diesen technischen Zeiten, in Zeiten, wo wir nur über Digitalisierung und KI und sowas reden, hier tatsächlich bei der Technisierung einer Immobilie ein Stück weit zu sparen. Ist das ein Widerspruch?
Ich denke, man muss unterscheiden, wo nützt uns die Technik und wo handeln wir uns unnötige Komplexität ein. Wenn die Technik uns hilft, Energie einzusparen, ist das ungemein wertvoll. Wenn sie jetzt nur dem Komfort dient, ist sie aus meiner Sicht fraglich. Und ich gebe dazu ein Beispiel an. Wenn Sie jetzt in ein Gebäude gehen und Sie haben da eine Infotafel und diese Infotafel, die ist eben hinterleuchtet und ist ein Potenzial, um kaputt oder auch beschädigt zu werden, kann mit Graffiti besprüht werden und dergleichen. Heute hat aber jeder eigentlich ein iPhone in der Tasche. Und wenn Sie sagen, Sie möchten einem Besucher oder dem Nutzer der Immobilie eine Information geben, reicht es eigentlich, einen QR-Code zu hinterlegen, den jeder scannen kann mit seinem Smartphone und ich habe die aktuellen Informationen dann direkt auf meinem Smartphone und kann sogar auch die Örtlichkeit verlassen. Ich kann sie mir später, wenn ich an meinem Arbeitsplatz sitze, kann ich mir die aktuellen Informationen im Haus anschauen. Und das sind eben so Fragen, wie viel Komplexität brauche ich? Und der Mensch ist eben geneigt dazu, Probleme mit mehr Komplexität zu erschlagen.
Okay.
Ein einfaches Beispiel, wenn Sie ein Kind das Fahrradfahren beibringen möchten, dann bauen Sie Stützräder an. Die einfachere Möglichkeit wäre einfach, das Laufrad zu entwickeln, die Pedalen wegzulassen.
Okay.
Und ich glaube, das ist dieses Gedankenkonstrukt, wie wir durch weniger eigentlich den gleichen Wert erhalten können oder sogar noch einen Mehrwert stiften.
Sie haben es eben schon angedeutet, also es wurde den Teilnehmer der Dachregion befragt, sowie aber auch das Teilnehmer des Immobilienmarktes in China. Warum gerade diese beiden Märkte?
Wir haben hier die Chance gesehen, dass wir einen interessanten Markt haben, der auf der einen Seite in der Immobilienwirtschaft einen ungemeinen Aufstieg hatte und jetzt vor Herausforderungen steht. Also der Immobilienmarkt, der ist ja in China zusammengebrochen. Mhm. Und im Austausch mit der Tongji University in Shanghai hat man auch gesagt, naja, wir müssen weniger, weil wir einfach sehen, die Wirtschaft schrumpft. Und wir haben ja hier in Europa auch durchaus Herausforderungen und wir versprechen versprechen uns von dieser Studie eben auch gewisse Lerneffekte, dass China vielleicht jetzt einen Weg geht, gezwungenermaßen durch die Schrumpfung der Immobilienmärkte, durch die sinkende Wirtschaftskraft, den wir auch hier gehen müssen. Und daher finden wir diesen Austausch sehr interessant.
Also ja, kann ich nur unterstreichen. Ich wäre erstmal beim Thema Reduktion wäre ich eher auf Japan gekommen, weil da wissen wir ja alle, die reduzieren den Wohnraum, wo sie nur können, weil er so teuer ist. Wenn wir mal kurz auf die Hauptergebnisse dieser beiden befragten Märkte eingehen, gibt es da bestimmte Ergebnisse in bestimmten Bereichen, wo Sie sagen, Mensch, hier unterscheiden sich diese beiden Märkte, also Dach auf der einen Seite und China auf der anderen Seite, doch sehr. Und hier ist es auch vielleicht überraschend.
Ja, vielleicht zwei Ergebnisse, die ich da besonders bemerkenswert finde. Wir haben gefragt, wie steht es denn mit der geplanten Nutzungsdauer? In Deutschland gibt es ja gemäß Immowert V dort einen Benchmark, das sind 80 Jahre für Wohngebäude, 60 Jahre für Gewerbegebäude oder Bürogebäude. Und wir haben den Nutzer gefragt, entweder kann man sagen, wir müssen die Zeit verlängern, um die Gebäude länger zu nutzen, oder wir müssen diese Nutzungsdauer sogar noch verkürzen, weil wir gar nicht mehr so weit in die Zukunft schauen können. In China haben wir eben auch diese beiden Fragen gestellt und in der Planung setzt man da gerade mal die halbe Zeit an, wie hier in der Dachregion. Also für Wohnen sagt man, in der Dachregion sollten es 75 Jahre sein, in China sind es nur 44. Für Bürogebäude sind es in der Dachregion 55 und in China nur 27. Ja, und das hat natürlich einen Effekt. Als wir gefragt haben, worauf konzentriert ihr euch, auf welche Kompetenzen, um frugales Real Estate zu erreichen, ist man hier in der Dachregion, setzt man auf Flexibilität, weil ja auch die Lebenszyklen viel länger sind. Man muss also diese Drittverwendungsfähigkeit sicherstellen. In China, da setzt man hingegen auf Recycling, weil die natürlich sagen, wenn wir kürzere Immobilienzyklen haben, müssen wir die Materialien wieder zurück in den Kreislauf einspielen. Und daher entwickeln sich hier zwei völlig unterschiedliche Kompetenzniveaus und die müssen wir miteinander verbinden. Also diese gegenseitigen Lerneffekte, die finden wir sehr wichtig, weil beides natürlich entscheidend ist. Eine lange Nutzungsdauer und trotzdem bei Nutzungsänderungen oder bei umfangreichen Repositionierungen, Rückführungen der Materialien in den Kreislauf.
Sehr spannend. Ich meine, da sind wir ja auch gerade in Deutschland, Stichwort Madaster, da sind wir noch sehr am Anfang, aber wir entwickeln uns allmählich auch in eine Kreislaufwirtschaft dort hin. Aber das wird wahrscheinlich noch ein sehr, sehr langer Weg sein. Glauben Sie denn, dass es hier bei uns vielleicht Veränderungen in puncto Nutzungsdauer geben kann?
Im Moment kostet uns das gebundene CO2, also die graue Energie, noch nichts. Und wenn man diese unsichtbaren Kosten externalisiert, also dass man sie im Bauwerk bepreist, dann wird dieser Effekt auf diese Bauwerksdatenbanken oder auch die Verstärkung der Kreislaufwirtschaft, das wird aus meiner Sicht ein großer Push werden.
Kann man sich das eigentlich nur jetzt im Wohnungssektor vorstellen oder auch in anderen Assetklassen im Bereich von Büro, Logistik oder Einzelhandelsimmobilien? Ist da das Thema frugal auch in irgendeiner Form bedeutsam?
Definitiv. Wir haben gefragt, in welchen Assetklassen sind denn die größten Potenziale zur Komplexitätsreduktion? Und ganz weit oben steht das Büro, aber auf Platz Nummer 3, noch vor Gesundheit und Logistik, kommt schon die Assetklasse Wohnen, was uns auch sagt, also wir müssen hier im Wohnen einfacher werden, sonst kriegen wir die Wohnungsnot nicht gelöst. Und auf der anderen Seite, was wir sehr spannend fanden, wir haben ja auch gefragt, wo könnt ihr Flächen abgeben? Wo seid ihr bereit, Flächen gemeinschaftlich zu nutzen? Und man denkt immer im Wohnbereich an Gemeinschaftsräume, an Werkstätten, eben Möglichkeiten für Familienfeste und dergleichen. Und das Bedürfnis ist im Büro aber viel größer. Und wir haben ganz spezifisch nach einzelnen Räumen gefragt für konzentriertes Arbeiten, die interaktive Zusammenarbeit oder auch repräsentative Räume, dass man sagt, hier empfangen wir unsere Kunden. Das sind Räume, die dann nicht jeden Tag gebraucht werden. Und wenn die dann so mit einem dementsprechenden Image auch ausgestattet sind, lassen die sich vielleicht dann auch von mehreren Mietern im Gebäude nutzen. Und das ist der zweite Punkt zu China, dass diese gemeinschaftlich genutzten Räume im Büroumfeld, die werden in China viel stärker nachgefragt. Die Interaktion in der Gesellschaft, die Gemeinschaft, das Zusammenleben, das ist ja auch etwas, was in Asien stärker im Vordergrund steht als jetzt hier in der Dachregion, wo man vielleicht eine etwas eher anonymere Form des Zusammenlebens hat. Und das zeigt sich auch in dem Wunsch, wie Bürogebäude aufgebaut werden sollen.
Kommen wir nochmal zum Wohnen. Da kann ich mir das alles sehr gut vorstellen, was jetzt Neubau betrifft. Aber unsere große Geschichte ist ja auch, unsere große Diskussion geht ja um den Bestand. Und wenn ich mir jetzt hier anschaue, wie bereit die Menschen sind, auf Wohnraum zu verzichten, dann sind sie es nicht wirklich. Die gehen ja oft von den größeren Wohnungen, die sie gar nicht brauchen, dann nicht in kleinere Wohnungen. Das Problem wird sich nicht lösen lassen oder höchstens nur mit einer staatlichen, mit dem Aufbau von Druck staatlicherseits. Wie sehen Sie das?
Ja, ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich der Druck von staatlicher Seite braucht oder attraktive Angebote. Und wir haben hier in unserer Studie immer gefragt, wie viel Fläche wollt ihr haben im Vergleich zur aktuellen durchschnittlichen Fläche pro Person? Und der Wunsch der Fläche ist immer niedriger als der aktuelle Mittelwert. Okay. Und es gibt hier einen schönen Artikel in der Immobilienzeitung. Das war ein Interview mit Bertolt Becker von TSC Real Estate und der war betitelt mit Hochglanz am Nutzer vorbeigebaut. Und es ging dort um Seniorenwohnen und er hat gesagt, naja, Seniorenwohnen, man will sich eigentlich reduzieren. Man braucht nicht die große Fläche. Man hat auch ein Interesse an gemeinschaftlichen Flächen, weil eben das Thema Einsamkeit mit dem Alter zunimmt. Und es gibt gerade eine aktuelle Umfrage von der ICG, eine Studie zum Thema Senior Living. Mhm. Und da hat sich rausgestellt, da will man eigentlich auch nur im Schnitt 40 Quadratmeter pro Person haben. Aber die durchschnittliche Fläche pro Person für eben die Silver Society, die beträgt im Moment in Deutschland 69 Quadratmeter, also 29 Quadratmeter mehr. Mhm. Aber wenn ich kein gutes Angebot habe, auf das ich ausweichen kann, dann bleibe ich natürlich lieber in meiner Fläche und horte die Quadratmeter.
Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal jetzt kurz zum Thema Immobilienunternehmen. Es war ja auch Teil Ihrer Umfrage, die Komplexität in Immobilienunternehmen. Worauf bezieht sich, dass Sie sagen, Immobilienunternehmen wollen oder sollten weniger komplex werden?
Also wir haben hier verschiedenste Aspekte angefragt. Es sind regulatorische Anforderungen, Entscheidungsdefizite, ein ausuferndes Sitzungswesen oder eben auch, gibt es auch einfach sinnlose Arbeit. Also Arbeiten, die durchgeführt werden, die dann aber letztendlich im Papierkorb landen. Und da haben wir gefragt, in welchem Umfang kann man denn diese Ineffizienzen oder auch diese Mehrarbeiten dann beziffern? Die sind schon umfangreich. Wir haben hier im Schnitt 15% Mehrarbeit oder Ineffizienz, was dann in Summe 5,6 oder knapp 6 Stunden pro Woche entspricht, die dann eben einfach verschwendet werden. Mhm. Und diese Ineffizienzen, die müssen wir aber in den Griff kriegen, damit wir eben hier in der Immobilienwirtschaft schlanker werden.
Jo, was bedeutet nun diese Umfrage für die Zukunft der Immobilienbranche? Klar muss das jetzt erstmal, muss man sacken lassen, aber sind wir wirklich bereit und fähig dazu, einfacher in den verschiedenen Disziplinen und Komplexen zu wohnen, zu leben? Oder haben wir uns schon so sehr an das Luxuriöse gewöhnt?
Ich glaube, das Hauptergebnis dieser Studie ist, dass der Wunsch von Seiten der Nutzer da ist. Er muss nur gehört und umgesetzt werden. Das ist, glaube ich, ein wesentliches Zeichen für den Gebäudeteil. Und dafür müssen Angebote geschaffen werden. Und da heißt es eben einerseits weniger an Fläche, weniger an Aufwand, weniger an Komplexität, aber auf der anderen Seite auch Erweiterung der Werkbank, zusätzliche Services. Wie kann ich im Büro durch zusätzliche Services beispielsweise neben dem reinen Büroquadratmeter eine digitale Kollaborationslandschaft anbieten oder auch Services, indem ich sage, ich bin hier ein Hundesitter, der sich um die Bürohunde kümmert und den Auslauf garantiert. Also was sind Möglichkeiten, wie ich hier meine Wertschöpfungskette erweitere? In den Immobilienunternehmen haben wir festgestellt, dass es nicht gerade die gefühlten Ineffizienzen sind, die hier die Unternehmensergebnisse reduzieren lassen. Also man sagt, es ist vor allen Dingen die Regulierung, die macht uns gar nicht so schwer zu schaffen. Es sind vor allen Dingen interne Themen wie Entscheidungsdefizite oder ein ausuferndes Sitzungswesen. Und ganz weit oben steht die Vermeidungs- und Verhinderungskultur. Die sorgt hier für die größten negativen Effekte und daran können wir arbeiten.
Wann kommen die Ergebnisse der Studie raus, Frau Beinghaus?
Im Frühjahr nächsten Jahres, im Zeitraum März, April.
Prima, dann freuen wir uns jetzt schon. Am Ende würde ich Sie wie im Jahr 2022, als wir unsere letzte Limo gemacht haben, Sie sind ja sozusagen Dauergast bei uns, nochmal fragen, mit wem Sie denn dieses Jahr Lust hätten, eine Limo zu trinken. Ich weiß, 2022 war es Angela Merkel und die ist ja nun heute, macht ja auch wieder Furore mit ihrem Buch. Ist es immer noch Angela Merkel oder ist inzwischen noch jemand anderes, der bei Ihnen oben auf der Liste steht?
Ja, also die politische Bühne ist im Moment ja höchst spannend. Deswegen würde ich einerseits bei Angela Merkel bleiben. Auch hier wird es mich weiterhin brennend interessieren, mit ihr mal ein tiefgreifendes Gespräch zu führen. Aber weil ich auch sportlich sehr interessiert bin, wäre ich auch mit Laura Ludwig zu begeistern. Sie ist ja Beachvolleyballerin, hat Olympia in Brasilien dort die Goldmedaille gewonnen. Deswegen, das wäre auch eine extrem spannende Kandidatin.
Wunderbar. Also dann, ich glaube, diese beiden sollte man getrennt interviewen. Das bringt wahrscheinlich nie so wahnsinnig viel, die an einen Tisch zu bringen. Mhm. Ich habe mich sehr gefreut, wieder eine sehr belebende und perspektivenreiche Diskussion. Alles Gute für Sie. Viel Glück. Also Sie haben eben noch gesagt, Sie werden jetzt nach China gehen und werden auch tatsächlich mit den Hochschulen zusammenarbeiten. Oder werden Ergebnisse auswerten. Dazu noch ganz kurz einen letzten Satz.
Ja, wir haben die Chance. Wir fahren nächstes Jahr im März nach China für 10 Tage, sprechen dort vor Ort mit der Tongji University, werden gemeinsam Workshops und auch Firmenbesuche machen. Und dann nutzen wir unsere Kontakte zu den Investoren und Corporates hier aus Deutschland, die aber international investiert sind. Und da glaube ich, dass das eine ganz spannende Forschungsreise wird. Und ich hoffe, dort ganz viel mitzunehmen.
Wunderbar. Ganz viel Spaß. Bis zu unserem nächsten Interview irgendwann in 2 Jahren. Wenn Sie tolle, noch tollere Sachen machen, dann vielleicht auch schon früher. Alles Gute. Tschüss, Frau Beinghaus.
Tschüss. Herzlichen Dank.
Ja, liebe Limo-Fans, soweit ich das sehe, hat diese Studie sehr viele unterschiedliche Aspekte ans Licht gebracht. Die Diskussion um die unterschiedlichen Nutzungsdauern einer Immobilie fand ich auch sehr interessant. Lange Nutzungsdauer versus kurze wie in China und dafür dann aber eine weniger komplexe Immobilie. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir hier von China tatsächlich lernen können. Ich meine, das steht doch zu sehr unseren Werten nach Beständigkeit entgegen. Aber vielleicht wird es auch hier zu Veränderungen kommen. Das wäre dann wirklich eine kleine Revolution. Es lohnt sich mal wieder ein Blick in die Shownotes auf podcast.haufe.de/Immobilien, denn dort findet ihr den Link zum Haufe Immobilienportal mit aktuellen News und Infos. Außerdem könnt ihr unser digitales Abo kostenlos testen. Gefällt euch unser Podcast? Habt ihr Anregungen? Dann schreibt uns das unter redaktion@immobilienwirtschaft.de. Limo gibt es auf allen bekannten Podcast-Kanälen, Apple Podcasts, Spotify und Co. Mit einem großen Dank an die Technik Severin Gauthier und Nico Utzbeck. Ihr, euer Dirk Labusch.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.